Ja, wer war beim Pastor eingeladen? Es geht doch umgekehrt. Ein Pastor aß bei einem Ehepaar aus seiner Gemeinde zu Abend. Nachdem er gegangen war, sagte die Frau zu ihrem Mann: Ich glaube, er hat unseren kleinen silbernen Löffel gestohlen. Das hat sie ein ganzes Jahr lang beschäftigt. Ein Jahr später lud das Paar den Pastor erneut zum Abendessen ein. Die Frau konnte nicht widerstehen und fragte: Pastor, hast du letztes Jahr unseren kleinen silbernen Löffel gestohlen? Der Pastor antwortete: Nein, ich habe ihn in eure Bibel gelegt. Ui, ja, ich wollte dieses Jahr eigentlich immer mit einem Witz die Predigt beginnen. Hab's aber beim letzten Mal schon vergessen gehabt, aber diesmal habe ich dran gedacht. Und das mache ich auch, man darf ja auch Menschen wirklich ehren, mache ich auch zu Ehren meines Homiletiklehrers, der verstorben ist Anfang Januar. Und der gesagt hat: Witz ist der Partner des Heiligen Geistes. Humor ist der Partner des Heiligen Geistes. Und es ist gut, wenn der Heilige Geist uns auch durch Lachen erstmal aufschütteln darf. Ihr Lieben, vor 2 Wochen haben wir mit einer neuen Predigtserie begonnen. Achso, ich müsste einschalten, dann geht es immer Regel besser. Dankeschön. Was ist neu am neuen Leben? Kennzeichen christlichen Lebens. Was ist neu am neuen Leben? Kennzeichen christlichen Lebens. Und mit der ersten Predigt über einen Abschnitt aus dem 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes haben wir die Grundlage für diese ganze Predigtreihe gelegt. Dort spricht Paulus nämlich über dieses neue Leben, über den neuen, total veränderten Menschen, ja über die neue Schöpfung. Krasser kann man es gar nicht ausdrücken. Eine neue Schöpfung, die jede und jeder ist, die beziehungsweise der an Jesus glaubt und mit ihm lebt. Der Kernvers aus diesem Abschnitt und somit auch die Grundlage für diese Predigtreihe ist 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So, ich denke, wir müssen noch mal ganz ausführlich wiederholen. Ist ja schon 14 Tage her. Und die meisten hier sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Darum wiederholen wir also mal am besten alle gemeinsam. Sag doch mal zu deinem Nachbarn: Du bist keine Pfeife, du bist eine neue Schöpfung. Das war jetzt aber noch ein bisschen mehr, glaube ich. Das war jetzt noch ein bisschen mehr. Ja. Und ich denke, damit haben wir dann auch schon ausführlich genug wiederholt. Im Ernst. Wer an Jesus glaubt, wer mit ihm lebt, der ist eine neue Schöpfung. Der ist ein total neuer und veränderter Mensch. Wir schauen uns an und denken: Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch, ich bin doch noch in so vielen Bereichen so komplett unverändert. So weit entfernt von diesem neuen, veränderten Menschen, ja von einer neuen Schöpfung, himmelweit entfernt. Aber Paulus sagt, dass wir nicht weltlich denken sollen, nicht nach dem Äußeren beurteilen sollen, sondern geistlich. Und geistlich betrachtet, sind wir eine neue Schöpfung, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit Jesus leben. Diese neue Schöpfung ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes und nicht eine Anerkennung für besondere Leistungen im Dienste eines Christen. Ein Geschenk Gottes. Nun soll aber unser Äußeres, unser Verhalten, unser Reden, unser Denken aber keinesfalls unwichtig sein. Ganz im Gegenteil, wir sind keine Mogelpackung, so nach dem Motto außen drauf, der Stempel, neue Schöpfung, aber ansonsten das ganze Wesen einfach schrecklich. Nein, Gott möchte unbedingt unsere Veränderung. Gott möchte unsere Heiligung in allen Bereichen unseres Lebens. Und ihr Lieben, dabei denkt er viel weniger an sich, viel, viel weniger an sich als an uns. Dass es für uns so wichtig ist, dass es uns so gut tut, wenn wir uns in vielen Bereichen unseres Lebens einfach weiterentwickeln und verändern und mehr zu dem werden, dieser neuen Schöpfung. Und deshalb, ihr Lieben, geht es darum, das Geschenk der neuen Schöpfung anzunehmen und ihr gemäß leben zu lernen. Sich bewusst zu machen, ich bin diese neue Schöpfung. Und dennoch soll und darf ich es auch noch lernen und einüben, ihr entsprechend zu leben. Aber ich bin es. Darum geht es im Christsein, zu leben, was bzw. wer wir sind in Christus. Eine neue Schöpfung. Okay, ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir zu der Übung für die Fortgeschrittenen kommen. Jetzt sagen wir es nämlich nicht mehr zu unserem Nachbarn, sondern zu uns selbst. Ich bin eine neue Schöpfung. Gemeinsam. Ich bin eine neue Schöpfung. Geht doch. Geht doch. Es ist so wichtig, dass wir uns geistlich beurteilen. Ich bin eine neue Schöpfung. Du? Mach dich doch nicht lächerlich. Doch. Doch ich. Ich bin eine neue Schöpfung. Es ist so wichtig, dass wir uns geistlich beurteilen. Wisst ihr, im Geistlichen bestimmt das Bewusstsein das Sein. Oder eben der Glaube. Der Glaube bestimmt unser Sein. Der Glaube hat enorme Auswirkungen auf alles Äußere, auch auf unser Äußeres. Der Glaube. Unser Glaube hat gravierende Auswirkungen auf unser Sein. Das ist eine ganz wesentliche geistliche Wahrheit. Und wir haben dann aber auch gesehen, was dann ganz entscheidend ist, nämlich die Nähe zu Christus, die Nähe zu Jesus. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Und das darf man ganz wörtlich nehmen. Verändert werden wir wo? In der Gegenwart Jesu. Da, wo der Heilige Geist ist, in seiner Gegenwart, wo der Heilige Geist an uns arbeiten kann, da werden wir verändert. Unsere vorrangige Aufgabe ist deshalb, unser Herz so zu positionieren, dass es zu jeder Zeit und in allen Umständen, gute oder schlechte, in der Beziehung mit Christus, mit Jesus bleibt. Denn dort werden wir verändert. Dort werden wir ihm gleich. 2. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. In seiner Gegenwart sein, ihn ansehen und wir werden verändert. Nein, das Leben, das neue Leben, die neue Schöpfung ist keine Mogelpackung. Es ist echtes, es ist neues, es ist komplett verändertes Leben, weil wir in seiner Gegenwart durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes verändert werden. Wir wollen und wir sollen und können seine Herrlichkeit widerspiegeln. So weit, so gut. Aber was ist das denn jetzt, was zeichnet denn christliches Leben aus? Wo sollen und dürfen wir denn wachsen? Jesus ähnlicher werden? Nun, ich möchte die Frage einfach mal direkt weitergeben an euch. Was ist denn jetzt neu am neuen Leben? Was sind denn Kennzeichen christlichen Lebens? Fällt euch was ein? Kennzeichen christlichen Lebens? Früchte des Geistes? Nächstenliebe, Demut, Entschuldigung, Barmherzigkeit, Hoffnung, Vergebung, noch mehr, Freude, wir brauchen noch ein paar Themen, Geduld, Liebe. Nun, ich glaube, das Erste und wichtigste und größte Kennzeichen christlichen Glaubens ist tatsächlich die Liebe. dass Liebe das alles Bestimmende und Umfassende des neuen Lebens in Christus ist, glaube ich. Die Liebe zu Gott, aber genauso auch, wir werden das noch sehen, weil man das nicht trennen kann, genauso auch die Liebe zum Nächsten. Das soll, das darf christliches Leben, unser Leben auszeichnen. Liebe soll, ja darf und wird, immer vom Glauben her gedacht, wird unser Leben auszeichnen. Sorry, aber sag's doch nochmal zu deinem Nachbarn. Liebe zeichne dein Leben aus. Liebe zeichne dein Leben aus. So, ihr Lieben, und jetzt gleich die Übung für Fortgeschrittene. Manche haben es geahnt. Vielleicht guckt ihr alle mit demütigem Blick auf den Boden. Liebe zeichnet mein Leben aus. Gemeinsam. Liebe zeichnet mein Leben aus. So ein bisschen bleibt es uns im Hals stecken, ne? So ein bisschen bleibt es da irgendwie stecken. Aber das ist unsere Bestimmung als neue Schöpfung. Liebe zeichnet unser Leben aus. Die Liebe zu Gott und ebenso die Liebe zum Nächsten. Liebe ist das erste und wichtigste, das größte Kennzeichen christlichen Glaubens. Nun, als Begründung dafür habe ich einen ganz bekannten Text aus dem Markus-Evangelium ausgewählt. Markus 12, 28 bis 34. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und wörtlich heißt es hier, welches ist das erste Gebot? Jesus antwortete, das Wichtigste bzw. das erste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, wirklich mit deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken, mit dem ganzen Verstand und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst. Das ist weit wichtiger als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Die Situation ist also folgende. Da gibt es mal wieder heftigen Streit zwischen den Schriftgelehrten und Jesus. Und Jesus argumentiert wie immer in Liebe, aber sehr klar und vor allem in großer Weisheit. Ein Schriftgelehrter beobachtet dies eine ganze Zeit lang, aber dann drängt es ihn doch auch, Jesus eine Frage zu stellen. Eine ganz typische Frage für einen Schriftgelehrten, die sich als religiöse Lehrer und Lehrer des Volkes quasi Tag und Nacht mit den unzähligen Geboten und Regeln des jüdischen Glaubens und mit ihrer Auslegung beschäftigten. Er fragt Jesus, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und wörtlich sagt er hier, welches ist das Erste? Nun, eine verständliche Frage, denn da ging es nicht nur um die 10 Gebote, sondern um mindestens mal alle 613 Gebote und Verbote der Tora. Und all die vielen Erklärungen und Auslegungen dazu. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Und was ist denn jetzt eigentlich das Erste und das Wichtigste? Eine sehr verständliche Frage, auch wenn man die Gebote und ihre Befolgung als das Wesentliche, als das Eigentliche des Glaubenslebens betrachtet. Im Glauben geht es eigentlich nur um die Gebote und um die Verbote. Wenn du da gut drauf bist, dann läuft's super. Also muss ich natürlich wissen, ja, was ist denn jetzt ganz, ganz wichtig von all dem Wichtigen? Jesus antwortet, dass das erste, dass das wichtigste Gebot dies ist, den alleinigen Gott zu lieben. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand, mit allem Denken und mit aller Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Jesus greift hier auf ganz zentrale Verse und Gebote aus dem Alten Testament zurück. Aber der Schriftgelehrte versteht, dass es Jesus hier noch um etwas viel Wichtigeres, um etwas viel Tieferes geht. Er lobt Jesus für seine gute und seine richtige Antwort, aber dann gibt er zu verstehen, dass er genau verstanden hat, worum es Jesus hier geht. Indem er sagt, das, also Gott so intensiv zu lieben und den Nächsten auch, das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Zuerst Liebe. Liebe ist das Erste und Wichtigste im Glauben, Glaubensleben. Liebe. Danach erst alle Bemühungen und Anstrengungen. Liebe ist das erste Gebot. Damit fängt alles an. Das ist die unumstößliche Grundlage. Alle Gebote, alle Weisungen von Gott, alles, was wir auch noch tun können im Glauben, in der Nachfolge, in der Heiligung, das ist das Erste und das Wichtigste, Gott zu lieben und den Nächsten. Es ist das Erste, worauf es ankommt, wenn du im Glauben mit Jesus lebst. Wenn du so leben willst, dass es Gott gefällt. Liebe. Das ist das erste und wichtigste Kennzeichen christlichen Glaubens. Das ist das Neue. Das ist das tatsächlich Neue und das Neueste und das Wichtigste am neuen Menschen, an der neuen Schöpfung. Es gibt vieles, was auch noch wichtig ist, was zumindest nicht unwichtig ist, doch vor allem anderen, das Erste ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das Erste. Ich weiß, ich habe den Vergleich hier schon ein paar Mal gebracht, aber er passt einfach so gut und ich habe mir das Hirn zermartet, ich bin auf keinen besseren gekommen. Das Erste. Morgens, wenn der Pastor einmal in der Woche ein Hemd anzieht, sonntags in der Regel, und dann fängt er an zuzuknöpfen, ist es ganz entscheidend, dass der Erste stimmt. Bei den Damen mit den Blusen ist es natürlich genauso. Es ist ganz entscheidend, dass der Erste richtig ist. Wenn der Erste verkehrt ist, dann kann der Pastor Lobpreislieder singen. Er kann alle Bibelverse auswendig zitieren, die er drauf hat. Es wird nicht mehr besser werden. Es wird verkehrt bleiben. Er wird unten ankommen und merken, oh, da stimmt was nicht. Das Erste ist ganz entscheidend. Und so ist es auch im Glauben. Und das Erste ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Nochmal, ihr Lieben, das ist so wichtig. Das Erste ist Liebe. Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Hey, das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Darauf kommt es an. Und wenn das nicht das Erste ist im Leben, im Glauben, dann geht's hinten raus nicht gut aus. Dann kippt das Ganze. Alles beruht auf der Liebe im Glauben und nicht auf Disziplin, auf Anstrengung oder auf Opfer. Zuerst Liebe. Liebe ist das Erste und das Wichtigste im Glaubensleben. Bleiben wir heute mal beim ersten Teil des Doppelgebotes. Wir sollen Gott lieben. Wir sollen Gott lieben total. Wir sollen Gott lieben, nicht nur halbherzig und leidenschaftslos, sondern von ganzem Herzen, also richtig mit Emotionen und Gefühl. Wir sollen Gott lieben mit unserer Seele. Die Seele ist in der Bibel das Ganze, was den ganzen Menschen ausmacht. Wir sollen Gott lieben mit all unserem Verstand, mit all unserem Denken. Und wir sollen Gott lieben, ja, auch mit aller Kraft, mit aller dann doch Disziplin, Anstrengung und eigenem Vermögen, mit Kraft. Aber wie kann das gehen, gerade wenn der Glaube oder die Liebe zu Gott vielleicht auch schon in die Jahre gekommen ist? Du sollst Gott lieben. Was heißt das überhaupt und wie geht das? Nun, dass wir Gott lieben sollen und dass das sogar das Erste und das Wichtigste ist in unserem Leben und Glauben, das heißt zunächst einmal, hey, Gott sehnt sich danach, dass du ihn liebst. Gott sehnt sich danach nach deiner Liebe. Und zwar nach einer Liebe, die ganzheitlich ist. Gott sehnt sich danach. Er, der Schöpfer, der Allmächtige, der Souveräne, der es nicht nötig hätte, von seinen treulosen Geschöpfen geliebt zu werden, doch er sehnt sich danach, dass wir ihn lieben. Gott ist der Gott der Gemeinschaft, der Gott der Liebe. Er sehnt sich nach deiner und nach meiner Liebe. Das ist nicht das Einzige, das bedeutet nicht, dass es nichts anderes mehr gäbe, aber das ist das Erste am Anfang, die Liebe, das Erste und Wichtigste. Gott sehnt sich nach unserer Liebe. Hey, was ist das für ein Gott, der nicht als Erstes mit einem Paket von Forderungen und Geboten und Gesetzen an uns herantritt, was er alles von uns verlangt, damit er uns erlösen kann? Nein, nur mit dem Wunsch, dass wir ihn lieben. Was hätte Gott alles von uns fordern können und verlangen können, damit wir erlöst werden? Aber er fordert nichts von uns, außer dem, dass wir ihn lieben. Nun fühlen wir uns vielleicht trotzdem oder erst recht sogar damit überfordert. Wisst ihr, deswegen fallen wir auch immer wieder zurück in manche Gesetzlichkeiten und in manche Dinge, die Gott von uns gar nicht möchte. Weil wenn ich selber was tun kann, ist das ja manchmal einfacher, als zu sagen, Gott, ich liebe dich. Und ich liebe dich total. Wir fühlen uns vielleicht auch da manchmal überfordert, dass wir Gott lieben sollen. Und dann auch so komplett und intensiv von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand und aller Kraft. Wir sind ja heutzutage wirklich auch bedauernswerte Menschen. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Vielleicht hört sich so an, aber ich meine es nicht so. So vieles zerrt und zieht an uns. Jeden Tag müssen wir unendlich viele Entscheidungen treffen. Und sei es nur, welchen Joghurt ich kaufe, unter gefühlt Hunderten. Auf was habe ich jetzt Lust? Ja, da gibt es ja verschiedene Sorten. Ach, und das ist nur eine Entscheidung des Tages. Es gibt wichtigere. Auch in der Arbeit wird Vollgas erwartet. Und gleichzeitig haben wir so viel frei verfügbare Zeit wie noch keine Generation vor uns. Und das will aus den Tausenden von Auswahlmöglichkeiten ja auch erstmal gestaltet werden. Und die Familie, sie fordert uns auch. Unser Umfeld. Und dann sollen wir auch noch Gott lieben und auch noch so erstklassig, so intensiv. Gute Nachricht für alle Überforderten. Gottes Du sollst ist immer zugleich auch ein Du kannst. Hey, du kannst es. Du kannst es. Gottes Du sollst ist immer auch ein Du kannst es, du bist in der Lage dazu. Es ist dir möglich. Ich weiß nicht, wie oft du schon überfordert wurdest, wie oft von dir etwas verlangt wurde, wozu du gar nicht in der Lage warst. Kommt ja doch immer wieder vor, möglicherweise vom Chef, vom Ehemann, der Ehefrau, von den Kindern, den Eltern. Das zu hören, du sollst, und man weiß ganz genau, hey, das überfordert mich, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Das ist ein miserables Gefühl. Aber hör die gute Nachricht heute Morgen. Gottes, du sollst, ist, und das ist allgemein gültig und wahr, ist immer zugleich auch ein Du kannst. Du bist in der Lage dazu. Ja, noch mehr. Ich, der Schöpfer, habe dich dazu gemacht und geschaffen, dass du das kannst. Dass das eigentlich sogar total deinem Wesen entspricht, mich zu lieben. Ich habe das in dich hineingelegt. Du musst schon ein bisschen kramen danach, aber du wirst es finden. Das ist das, was dich beglückt. Das ist das, was dich ausfüllen wird, wenn du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft liebst. Du kannst es. Du bist in der Lage dazu. Wenn das nicht so wäre, dann würde es Gott nicht von uns fordern. Gott überfordert uns nicht. Hey, wollen wir das neu glauben, dass wir das können? Gott lieben so intensiv? Ganz egal, wie es im Moment mit unserer Liebe zu Gott aussieht. Wir können Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Verstand und aller Kraft. Sonst würde es Gott nicht von uns erwarten. Gott hat uns dazu geschaffen. Er weiß, wozu wir in der Lage sind. Und er weiß auch, wozu wir nicht in der Lage sind. Und wenn er von uns erwartet, du sollst mich erstklassig, total lieben, dann kriegen wir das hin. Dann überfordert uns das nicht. Das nicht. Das nicht. Gott weiß, dass uns so manch anderes in unserem Leben überfordert, weil er uns gar nicht dafür geschaffen hat. Er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir möglichst viel Geld verdienen. Er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir das Maximale aus unserer Freizeitgestaltung rausholen. Er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir Karriere in dieser Welt machen. Er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir es immer und allen immer recht machen. Da hat er uns nicht dafür geschaffen. Wenn uns das überfordert, sollten wir uns nicht wundern. Es immer allen recht zu machen. Hey, so viele haben diesen Druck. Du bist nicht dafür geschaffen, deswegen überfordert es dich. Aber du bist dazu geschaffen, Gott total zu lieben. Wir sind damit nicht überfordert. Ganz im Gegenteil. Das überfordert uns nicht. Und damit gleich zur zweiten guten Nachricht. Gott weiß ganz genau, weil er uns geschaffen hat, was gut für uns ist. Gottes Du sollst ist deswegen immer zugleich auch Du solltest. Unbedingt. Nun sind viele hier ja Eltern. Ich war gestern nicht dabei. Gestern gab es gute Erziehungstipps. Aber es ist ja manchmal so eine Sache mit dem Erziehen. Wie sagt man es dem Kinde, dass es soll? Und zwar wirklich, weil es sonst schlecht ausgeht. Du solltest, man kann es nur versuchen. Und genau in diese Richtung geht es bei Gott, wenn er von uns möchte, dass wir etwas tun. Wenn er zu uns sagt, du sollst, dann steckt immer das dahinter. Hey, du solltest unbedingt. Hör auf mich. Ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was dir gut tut. Du solltest unbedingt mich lieben. Und das so radikal, so total. Es wäre so gut für dich, wenn du es machst. Das würde dein Leben so wertvoll und so kraftvoll machen, wenn du dich darauf immer wieder hin fokussierst. Gottes Du sollst ist immer auch ein Du solltest. Dazu bist du da, das tut dir gut. Das ist deine Bestimmung als Mensch. Nochmal ganz kurz überlegt, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Weil er Gemeinschaft haben wollte und Gemeinschaft ist ein langweiliges Wort, weil er Liebe wollte. Er wollte lieben und geliebt werden. Und deswegen ist das für uns auch so etwas Zentrales. Gott freut sich riesig, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn erstklassig, wenn wir ihn total lieben. Aber das ist tatsächlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, es tut mir gut, es tut uns gut, ihn zu lieben. Das ist unsere Bestimmung, in Beziehung, ja in Liebe zu Gott zu leben, leidenschaftlich in Liebe. Das wird uns nicht überfordern, das wird uns nicht kaputt machen. Im Gegenteil, das wird uns richtig gut tun. Wie viele Du sollst und Du musst hören wir in dieser Welt tagtäglich und so vieles davon raubt uns die Kraft und die Freude. Aber Gottes Du sollst ist hingegen ein Kraftspender, ein Freudespender, wenn wir es wagen, wenn wir es leben. Wenn wir unser Leben und unseren Alltag danach ausrichten, Gott zu lieben. Du sollst ist bei Gott auch immer ein, du hast doch allen Grund dazu. Nun überlegen wir mal, ist es denn abwegig, Gott zu lieben? Also bei manchen Menschen fällt es uns ja schwer, sie zu lieben. Aber bei Gott? Bei Gott? Es gibt doch so viele konkrete und berechtigte Gründe, ihn zu lieben. Mach dir die Gründe wieder neu bewusst. Und Liebe zu Gott wird in dir wachsen. Ihr Lieben, darum hat Anbetung in unserer Gemeinde so einen hohen Stellenwert. Anbetung ist nichts anderes, als sich anzusehen, warum wir eigentlich Gott lieben können. Weil wir ihn besingen für das, wer er ist und was er tut. Es ist logisch, es ist konsequent, es ist natürlich, Gott zu lieben, weil er so unendlich gut ist und so viel Gutes uns tut. Gottes, du sollst, ist zugleich auch immer ein, du hast doch wahrlich allen Grund dazu. Und schließlich, Gottes, du sollst, heißt immer auch, ich helfe dir. Du, ich helfe dir doch. Wenn du den Eindruck hast, es überfordert dich, ich helfe dir doch. Ich helfe dir doch, mich zu lieben. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott, es ist so faszinierend, Gott gießt erstmal das in uns hinein, was wir dann ihm zurückgeben sollen. Ich höre die Begeisterungsstürme im Inneren zumindest. Halleluja! Hey, das ist das Ende nun aber wirklich jeglicher Überforderung. Wenn ich das bekomme, eingefüllt, was ich in mir haben soll, um Gott zu lieben, wo ist das Problem? Gott hilft uns dabei, ihn zu lieben. Also wenn das nicht ein All-Inclusive-Paket ist. Gott kümmert sich auch noch darum, dass wir vollgetankt sind mit seiner Liebe, dass wir ihn lieben können. Und den Nächsten werden wir uns ansehen. Seine göttliche, seine übernatürliche, seine grandiose Liebe will er in uns hineinfüllen. Alles, was wir tun müssen, ist zu sagen, oh Gott, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Bitte Gott, Vater, gib mir wieder ganz neu die Fülle deines Heiligen Geistes. Gib mir wieder neu Liebe von dir in mich hinein, dass ich dich lieben kann. Und damit sind wir auch wieder ganz nah an dem, was wir zur neuen Schöpfung gesagt haben. Und ich befürchte, das werdet ihr noch sehr oft bei dieser Predigtreihe hören. Unsere vorrangige Aufgabe ist es, unser Herz so zu positionieren, dass es in jedem Moment und unter allen Umständen nah an Jesus bleibt. Denn dort werden wir verändert. Dort werden wir gefüllt mit der Liebe. Nah an Jesus, nah am Heiligen Geist, der uns füllt, der die Liebe Gottes in uns hineinbringt. Dort werden wir verändert. Dort erkennen wir die Liebe und dort empfangen wir diese Liebe. Liebe zeichnet unser Leben aus. Wir haben es vorhin versucht, gemeinsam zu sagen, Liebe zeichnet mein Leben aus. Liebe ist mit großer Sicherheit das erste und wichtigste Kennzeichen christlichen Glaubens. Diese Liebe, Gottes Liebe in uns, das ist vor allem das Neue am neuen Leben. Gott lieben, total. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Und wir verlieren es doch immer wieder aus dem Blick. Deswegen ermahnt und ermutigt uns die Bibel auch so klar und eindeutig. Offenbarung 2, Vers 2 bis 7. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du von deiner ersten Liebe dich entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Ihr Lieben, ich sage oder lese das nicht, um uns zu beschämen, um uns Angst zu machen, um uns zu belasten, sondern um uns zu ermutigen, um uns zu motivieren. Liebe soll unser Leben auszeichnen. Und Liebe zeichnet unser Leben aus als neue Schöpfung, als veränderter Mensch. Und wir können das. Wir können das. Liebe ist das Erste. Und Liebe ist genau das, was Gott in uns hineinlegt, wenn wir die neue Schöpfung sind. Und es gilt immer wieder, zu dieser Liebe durchzudringen und sie an die erste Stelle zu setzen. Und nochmal, wo werden wir verändert? Wo werden wir gefüllt mit dieser Liebe? In der Gegenwart Jesu, in der Gegenwart Gottes, da wo der Heilige Geist wirkt, da wo wir uns bewusst machen, hey, Gott hat uns doch zuerst geliebt. Auf so überdimensionale, großartige Art und Weise hat er uns geliebt. Er hat sich selber für uns hingegeben. Er hat seine Liebe bewiesen. Er hat auch bewiesen, dass er mit uns klarkommt, wenn wir noch total anders sind, als er sich das vorstellt. Das schreckt ihn nicht ab. Er liebt uns, so wie wir sind. Und er spricht es uns zu und er spricht diese Liebe immer wieder in uns hinein, wenn wir uns danach ausstrecken. Und darum geht es immer wieder im christlichen Glauben, sich auszustrecken nach dieser Liebe, dass wir Gott so ganz und total lieben. Die Liebe, die die Welt verändert und verändert hat, sie lebt auch in uns. Lasst uns gemeinsam singen und bestaunen die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Das ist die Liebe, die auch in uns lebt als neue Schöpfung. Es ist die Liebe, die uns hilft, in dieser Welt Gott zu lieben und den Nächsten. Es ist die Liebe, in der wir leben sollen und dürfen. Es ist die Liebe, aber auch nach der wir uns immer wieder ausstrecken sollen und dürfen, dass Gott uns damit befüllt.